Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Mit Michael van Gerwen und Chris Dobie stehen die ersten beiden Viertelfinalisten dieser Weltmeisterschaft fest, während am heutigen 12. Turniertag auch noch die letzten vier Achtelfinalisten gefunden wurden. Darüber reden wir heute bei Shortleg, dem Daten.de Podcast, presented by Bulls, und den Stimmen, denen ihr heute lauscht. Das sind zum einen meine Stimme, mein Fanboom, und die von Moritz Kethner. Hi Moritz.
Ja, hallo zusammen. Jetzt mal zwei Tage Pause. Tat mir auch mal nicht schlecht, weil ich bin irgendwie immer noch ein bisschen gebrochen, muss man ja leider sagen, bei dem bisherigen Verlauf. Aber jetzt sind wir zurück und freuen uns auf sechs spannende Spiele heute.
Das habe ich extra danach dann auch mal richtig ausgesprochen, glaube ich, weil ich habe immer Kethner gesagt und habe dann das gehört, wo ich jetzt nicht dabei war. Und dann habe ich mal auch ein bisschen anders versucht.
Da gibt es geteilte Meinung zu, weil das H halt hinter dem T ist. Man weiß nicht, was passieren soll. Ist das Ä jetzt so ein langer Laut? Das ist völlig irrelevant. Also ich störe mich nicht dran, ich kenne beides. Aber glaubt mir, man hat natürlich mit dem Namen schon ganz viel anderes gehört. Die Engländer hätten auch ihren Spaß damit.
Ja. Du hörst auf die große Bühne mit den Namen. Hat man mir auch schon gesagt. Ausgerechnet von Artian Geiler, der ja auch einen genialen Nachnamen hat. Also, vielleicht sollten wir einen Podcast über Nachnamen mal machen.
Ich wäre echt gespannt, was John McDonald draus macht, aber schwierig genug.
Ja gut, trotzdem, wir sind tatsächlich sehr unwichtig. Es geht natürlich um die Spieler bei der Weltmeisterschaft. Heute mal etwas früher, muss man sagen. Der Abend ging dann doch deutlich schneller vorbei, als man denken konnte, als auch man sich vielleicht erhoffen konnte. Deswegen Grüße gehen raus hier an die Leute live auf Twitch. Könnten heute ja einige sein. Ist ja Freitag, Wochenende steht an und ja, die Uhrzeit ist noch relativ dafür geeignet, dass ihr euch hier auch beteiligt mit euren Fragen, mit eurer Meinung zu den Spielen, zu den Diskussionen, die wir hier führen. Gerne rein in den Chat. Aber natürlich auch Dank an alle, die im Real Life mit dabei sind auf den verschiedenen Podcatchern wie Spotify oder Apple Podcasts. Daten.de YouTube-Channel auch noch eine gute Alternative. Ihr wisst, Interviews gibt es da heute von Barney auch ziemlich ausführlich, der sich da den Fragen nochmal gestellt hat. Lohnt es sich reinzuhören. Und ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, gerne bitte Abos da lassen, Follows da lassen, wo es geht, zum Beispiel auf Spotify oder Unterstützung auf Patreon. Ihr kennt es mittlerweile. Ja, wie gehen wir heute vor? Es sieht so aus, dass wir erstmal die dritte Runde abschließen wollen. Das heißt, erstmal der Nachmittag mit den drei Spielen und dann noch der Abend mit dem letzten Drittrundenspiel. Und dann gehen wir rüber ins Achtelfinale, wo ja auch schon zwei Gewinner gefunden wurden. Gut, wir wollen keine Zeit verlieren. Damon Hatter gegen Barry Van Peer, Moritz. Damit ging es heute los. Ja, am Ende gewinnt Hatter mit 4:3, hat ein bisschen hinten raus gewackelt, kam schwer rein, aber man muss sagen, zum ersten Mal jetzt der Australier im WM-Achtelfinale.
Ja, endlich für ihn, und war aber ein bisschen typisches Hatter-Spiel, finde ich. Also dieses Hin und Her, trotz eigentlich zahlentechnisch starker Leistung, kann er sich nicht ganz absetzen und geht plötzlich mit 0:2 in Rückstand, weil auch Van Peer seine Momente gut genutzt hat. Also im Satz 1 hat er diese 142, die er checkt, zack, 3-0 ist das Ding weg. Auch im zweiten denkst du eigentlich, das Set ist schon durch zugunsten von Hatter. Da kommt nochmal Van Peer auf, spielt 180 im Decider, übersteht Set-Darts. Also man hat aber gesehen, dass Hatter halt auch gute Momente immer schaffen kann. Diese 7 perfekten im Decider von Satz 4. Klar, am Ende diese kranke 151. Ne? Eigentlich rechnet man schon so ein bisschen damit, dass das Ding in die Verlängerung geht. Aber hat halt diese Momente kreieren können und klar, absolut verdient jetzt mal das Achtelfinale gemacht. Passt in sein Jahr. Er ist in jedem TV-Turnier irgendwie einen Schritt weitergekommen. Dass die Leistung ist, die auch Richtung Viertel- oder Halbfinale reicht, weiß ich noch nicht. Dafür ist das ein bisschen unstet. Aber sage ich jetzt, obwohl er die ersten vier Sätze beispielsweise, ich habe es mir aufgeschrieben, alles zwischen 96 und 98 gespielt hat. Aber lässt zwischendurch einfach mal die Tür auf. Das ist, was ich so von Hatter heute mitnehme.
Ja, Van Peer kommt besser rein, gewinnt die ersten beiden Sätze, den zweiten so ein bisschen geklaut. Also eigentlich darf Hatter da auf jeden Fall nicht 0:2 zurückliegen aus seiner Sicht. Dann trifft er aber die Doppel auch ein bisschen besser, ne? Holt sich dann auch mit einem 10-Darter nach 7 perfekten Darts, den vierten Satz, den er auch noch irgendwie fast verzockt hat. Also immer dieses Souveräne fehlte da eigentlich zu jeder Zeit. Ne? Dann war eigentlich total sicher durch für mich schon. Ich dachte, der gewinnt es safe, 4-2, aber dann kommt Van Peer, checkt 288 mit 6 Darts und dann noch ein 11-Darter zum Final Set. Da dachte ich wieder, schmeiß Hetzer das jetzt gerade so weg, ne? War auch im ersten Leck dann wieder wackelig im letzten Satz. Aber du hast schon gesagt, die 151 zum Match gewinnen. Was ich mir noch erst hier notiert hatte, war, dass ich irgendwie bei Van Peer nicht das Gefühl hatte, dass er selbst dran glaubt. Also, auch wenn es dann in den finalen Satz gegangen ist, er hat zumindest, finde ich, von der Körpersprache her mir nicht gezeigt, dass er denkt, dass er es noch gewinnen kann. Wie war da dein Eindruck?
Boah, ich kann Van Peer sowieso ein bisschen schwer greifen, weil klar hat man einige Geschehnisse von der Bühne vor vielen Jahren noch so im Kopf. Auch ja diese extrem langen Pausen, auch diese 108, die hast du angesprochen, die er da in Satz 6 checkt. Da wäre eine riesige Pause dazwischen, erstmal sich runterbringen. Und ich weiß gar nicht, ob er der Spieler ist, der das offensiv zeigt, sondern ich glaube, der muss sich vor jeder Aufnahme ziemlich beruhigen und dann versuchen, dass diese drei Darts einfach locker aus der Hand kommen. Das ist alles, woran er denkt und stimmt schon. Ich meine, auf der anderen Seite hast du einen Dame Hatter, der, das werde ich gleich bei Johnny Clayton auch noch ein bisschen ausführen, auch darüber redet, was es bedeutet, im Kopf zu haben, ich kann gewinnen. Also ich nehme mir selbst vor, dass ich gewinnen werde und einfach mit positiven Gedanken reingehen. Das muss jetzt Van Peer beantworten, wie er das Ganze angegangen ist. Das kriegen wir natürlich nach so einem Spiel nicht raus. Aber ich glaube, es ist die Art von Van Peer zu spielen und genauso ist es bei Hatter. Ist es jetzt endlich mal rausgekommen, dass er sich scheinbar mental ein bisschen damit beschäftigt hat, wie er herangeht an das Spiel und dann am Ende so eine 151 mitnehmen kann.
Er hat es dann ja auch als massive bezeichnet, als Australier jetzt im Achtelfinale zu sein. Überraschend am Anfang schon, kein verkleideter Walk-on. Also Musik kam ja ganz, ganz gut an. Da hat so ein klein bisschen den Sänger gemacht, aber nichts irgendwie, ja, kein Rasenmäher, kein Riesenfeuerball, gar nichts.
Aber zwischendurch, der Jubel war ja da, ne? Also ja, zum Ende, auch zwischendurch, ich glaube Satz 5, nee, weiß ich gar nicht, aber auch zum Abschluss muss das ja sein.
Kriegt man nicht mehr raus aus ihm, das ist jetzt sein Ding so, aber vielleicht gehen irgendwann auch mal die Ideen aus, ne? Weil man das bei jedem European Tour Event, jeden TV-Event machen möchte, dann muss man da schon sehr kreativ sein auf Dauer. Vielleicht findet er irgendwann auch mal einfach ein Walk-on-Lied, was er halt dauerhaft dann benutzen kann, weil ich glaube auch, da braucht man so, also für mich fehlt halt einfach so ein bisschen Identität, weil klar, man weiß jetzt, Hatter ist derjenige, der die ganzen Spöksters da macht, aber ich verbinde den Spieler auch immer noch mit Nickname und auch Walk-on, wenn man den dauerhaft wechselt. Fehlt mir da so irgendwas, aber ist auch Geschmackssache sicherlich. Auf jeden Fall war Hatter der erste Sieger dieses Freitags und denke ich dazu eigentlich schon genug gesagt, können wir direkt weitermachen mit Johnny Clayton gegen Krzysztof Ratajski. Zwischendurch sah es eigentlich ganz gut aus von den Amateurs her, da dachte ich, tue ich den beiden so ein bisschen Unrecht, weil ich hatte erst die ganze Zeit das Gefühl, dass da irgendwie was fehlt in dem Match. Ja auch viel verpasst auf den Doppeln. Was mir jetzt vor allen Dingen aufgefallen ist, Moritz, viele, viele Ausreißer auch von Clayton. Ne? Also das war so irgendwie das ganze Match über in die 1, in die 5. Also, aber bei beiden irgendwie, ich weiß nicht, wie hast du den Verlauf gesehen? Hast du irgendwie das Gefühl gehabt, dass Ratajski da auch was liegen hat lassen oder siehst du es?
Ich tue mich überhaupt schwer damit. Ich meine, am Ende stehen sie beide irgendwo beim Schnitt um die Anfang 90, wo man sagt, klar hätte man jetzt auch mit rechnen können. Ich habe mir jetzt aber auch keine großen Momente aufgeschrieben, die irgendwie da waren. Klar, Clayton checkt im ersten Satz die 126 auf Bull. Ratajski, der das Bull im zweiten Satz nicht kriegt und deswegen so ein bisschen immer diesem Spiel hinterhergelaufen ist. Aber ich weiß nicht, das ist mir auch aufgefallen, dass halt, fällt mir aber allgemein bei dieser WM auf, dass es viele Spieler gibt, die Perfektion spielen können. Und irgendwie die Ausreißer dann extrem werden. Also, dass du dich so darauf fokussierst, die 180 zu werfen oder eben große Aufnahmen zu werfen. Und dann reißen dir so viele mal in die 1, in die 5, weil du dann plötzlich eben es zu sehr willst. Also, das fällt vielleicht auch bei der WM noch stärker auf als beim normalen Major-Event. Und vom Spielverlauf her, ich hatte auch irgendwie trotzdem immer das Gefühl, dass Clayton das irgendwie durchschaukelt. Hat mich aber auch sehr an sein Zweitrunden-Match erinnert. Also für ihn geht es einfach darum, das Ding über die Linie zu kriegen, auch wenn er eben nicht sein bestes Spiel spielt.
Ich finde eigentlich am Anfang hätte Ratajski auch gut und gerne 2-0 führen können. Also sechs Sätze und Satz 2, die sprechen eh eine klare Sprache, aber auch der erste Satz, da war eigentlich auf Breakkurs und lässt das liegen, dann kommt Clayton da durch, dann der dritte Satz dann ganz klar Richtung Ratajski und auch im vierten Satz haben wir da Chancen da. Also es ist ja nicht so, dass Clayton hier nichts angeboten hat. Ne? Und ja, aber ich weiß auch bei Ratajski nicht, also Tops wurde ja auch bei DAZN angesprochen, da habe ich das Spiel gesehen. Da hat er irgendwie massive Probleme irgendwie. Das passt einfach nicht zum Wurfstil vielleicht auch, wie die Darts stecken bei ihm. Trotzdem war da ein paar auch die Möglichkeit, eben Top zu umgehen, aber von den Wegen her hat das dann irgendwie auch nicht gemacht. Also das, ja, bin ich auch nicht ganz schlau geworden, irgendwie einfach zu harmlos. Aber bei Clayton habe ich trotzdem das Gefühl, dass einfach gerade auch nicht mehr geht. Also.
Ja, also ich habe auch das Spiel, das Mögliche gegen Cross dann direkt vor Augen gehabt und dachte mir jetzt, was sieht Rob Cross in diesem Spiel, was ihm Angst machen sollte? Also das war nicht viel. Und ist es aber trotzdem so, das hatte ich auch nach dem ersten Match von Clayton gesagt, es geht einfach ums Gewinnen. Also hat er selber danach gesagt, oder so eine Aussage, die ich auch von James Wade schon mal gehört habe, dass das Spiel sehr einfach sein kann, wenn du auf so einem Siegeszug bist, wenn du einfach gewinnst und sobald die Niederlagen dazukommen, wird es schwierig. Und genau das ist für Clayton passiert in diesem Jahr, dass er im TV immer die frühen Niederlagen bekommen hat und dann lädt sich der Druck so von Spiel zu Spiel weiter auf. Wade hat mal gesagt, losing becomes a habit, also es wird einfach ja, zu einem Verhaltensmuster, dass du verlierst. Und für Clayton vielleicht einfach, um wieder in Gang zu kommen, die Siege einfach mitzunehmen. Ich glaube auch nicht, dass jetzt Clayton in der nächsten Runde mit dem 100 plus riesig was raushaut, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein bisschen progressing ist. Ich nehme das von Runde zu Runde mit und werde besser. Und dann wollen wir mal sehen, was er Cross zeigen kann. Ich habe ja Cross als Weltmeistertipp, deswegen darf ich da jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber so sehe ich das bei Clayton zumindest.
Ja, er sagt ja auch im Interview dann danach, es geht ums Gewinnen. Ich weiß nicht, also ich schätze ihn da eher so ein, dass er gerade weiß, dass er selbst nicht so das Niveau hat, was ausreicht an sich und das dann einfach so auch dann platt macht mit solchen Aussagen, weil ich finde, er fühlt sich auch nicht so wohl, wie er das sich schon einfach in den letzten Jahren getan hat auf der Bühne und diese Sicherheit, die fehlt einfach. Klar, die bekommt man am besten durch Siege, aber am besten auch noch durch überzeugende Siege und das war es jetzt wieder nicht, deswegen. Wir sprechen natürlich später über den morgigen Tag, aber auch da wird es schwierig für Clayton, das denke ich auch. Ja, dann sind wir schon in der dritten Partie des Nachmittags angekommen. Jim Williams gegen Raymond van Barneveld. Ja, auch hier eine komische Partie, finde ich, in der Barney eigentlich eine durchschnittliche Leistung zu einem klaren Sieg reicht. Sieht man auch irgendwie selten für eine dritte Runde.
Also Jim Williams auch zwischendurch komplett abgemeldet, ne? Also verliert Sätze 3 und 4 glatt mit 0 zu 3. Du hast echt auch in keinem Moment das Gefühl gehabt, jetzt kommt der auf und macht irgendwas Besonderes. Im fünften Satz war da so ein, ja, das wäre ein sensationelles Ding gewesen. 120 über Bull Bull durfte das dann aufräumen, weil Barney seine Matchstarts reihenweise liegen lässt. Also da hätte das Match natürlich dann schon noch eine andere Richtung nehmen können, aber hat man auch gesehen, als Barney diesen letzten Dart in der Hand hat, ihn reinfeuert, da ist auch eine Menge Druck abgefallen, weil er selbst gemerkt hat, das Spiel war nicht mein Bestes. Ich werde damit auch hier kein Weltmeister, aber ich bin eine Runde weiter und eigentlich wie bei den Spielen davor, bei allen dreien, die nehmen alle den Sieg mit und das ist alles, was zählt.
Jim Lemis, ja, hat eigentlich jetzt dreimal auch nicht gut gespielt. Ne? Ich meine, irgendwie auch gegen Peter Wright ja auch nicht so krass gespielt. Ich meine, im ersten Satz war er in jedem Leck als Erster auf den Doppeln, verliert das aber dann 3 zu 2. Den zweiten Satz gewinnt er dann zwar 3 zu 2, aber dann gibt er halt 8 Lecks in Folge auch ab. Ne? Und irgendwie teilnahmslos teilweise für mich auch in dieser Partie. Barney hat es dann irgendwie ab Satz 3 versucht, auch ein bisschen schneller zu spielen. Das hat ihm, glaube ich, auch gut getan. Aber. Tja, das macht mich jetzt auch dann wieder ein bisschen nicht sprachlos, aber ob das dann reicht, dann morgen Abend, darüber sprechen wir natürlich dann gleich. Das ist sehr, sehr interessant. Es ging ja dann auch schon
Aber
los mit den ersten Ansagen direkt, ne?
ja, also klar, war ja auch von Kevin die Frage nach dem Rhythmus, also dass es morgen ein bisschen schneller wird, könnte ihm passen. Aber tja, wollen wir mal sehen.
Wir kommen auch im Chat ein paar Anmerkungen. Jetzt zu dem Spiel ist es euch aufgefallen, dass Barney etwas besser wurde, also schneller geworfen hat. Genau, haben wir ja gerade angesprochen, zum Start ist er fast eingeschlafen. Dann kam noch eine Anmerkung zu gestern. Grüße an Lutz an der Stelle, vielleicht schaut er ja zu. Heute waren wieder Fahnen im Publikum aus Ländern, die gar nicht gespielt haben. Ich glaube, ich weiß, auf welche Fahnen du ansprichst oder du darauf ansprichst. Ist mir nicht aufgefallen. Ich gucke da auch gar nicht so genau hin, wenn ich ehrlich bin. Aber Lutz wird das sicherlich vernommen haben. Der hat ja heute in der Datei geschaut. Und persönliche Frage an uns. Guckt ihr persönlich lieber auf DAZN oder Sport 1, Marvin oder Moritz? Bist du vielleicht zuerst?
Also heute bin ich auf Sport 1 ausgewichen, weil unser DAZN-Account, den ich von uns gemeinsam nutze, die Gerätesperre überschritten hat. Deswegen blieb mir heute die Wahl bei Sport 1. Aber also ich gucke einfach den Kommentar, den es gerade gibt, weil also zwischendurch ist mal ganz nett, wenn vom Experten was Gutes dabei ist. Ich gucke tendenziell eher auf DAZN, aber habe jetzt auch nicht wirklich die Präferenz. Also ich bin irgendwie sehr im Spiel, muss ich sagen.
Ja, wie sieht es von mir aus? Also erstmal muss ich DAZN halt ein riesen Kompliment machen für das, was die bei der WM abziehen. Ich war ja auch vor Ort und weiß, wie viel Arbeit das ist und was sie da reinstecken an Mühe mit den 6, 7 Leuten, die da vor Ort waren oder teilweise auch noch sind. Hut ab. Muss ich sagen, Interviews schnell und auch ja, Pre-Match-Dinger und Hintergrundstories und Blog und so weiter und Berichte, das finde ich ist eine WM würdig. Von der Qualität her ist so natürlich, was das Streaming angeht oder was das Bild angeht, einfach auch sehr, sehr stark, finde ich. Ich schaue auch gemischt, wenn ich ehrlich bin. Also wenn Sport 1 geht ja auch früher drauf, schon eine halbe Stunde, dann gucke ich mir da den Vorlauf mal an. Und dann manchmal gehe ich auch zu DAZN rüber, je nachdem, auch gerade kommentiert als Experte. Und man hat halt die Möglichkeit, auch nochmal zurückzuspulen. Wenn man jetzt so ein Spiel so hier analysiert, ne, dann kann man auch nochmal zurückspulen, nochmal vielleicht die Momente angucken. Das mache ich auch mal ganz gerne dann auf DAZN. Also,
was bei Sport 1 ist, dieses vor Ort, was du auch sagst, also jetzt eben ein Interview mit Van Gerwen, was du natürlich so bei DAZN dann auch nicht kriegst. Also, das ist dann schon cool. Manchmal, ja, driftet es für mich auch in die Cringe-Ecke ab, aber finde trotzdem, dass die sowohl Max in seiner Expertenrolle als auch Katja als Moderatorin, also die machen einen super Job und echt ein gutes WM-Team auch.
Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. Barney war ja heute auch da im Interview vor dem Spiel und da haben sie auch über das Thema Ernährung gesprochen. Barney ist ja bekannterweise auch Diabetiker und da ging es auch um Frühstück und so weiter. Und da haben wir jetzt einmal was Tolles für euch und zwar haben wir eine Partnerschaft mit HelloFresh, wer es noch nicht kennt. HelloFresh ist der weltweit führende Hersteller von Kochboxen. Da gibt es Schritt-für-Schritt-Rezepte mit frischen, hochwertigen Lebensmitteln, die bis an die Haustür geliefert werden. Man bekommt quasi also stressfreies Kochen. Man kann wöchentlich Rezepte auswählen und da auch zwischen verschiedenen Rezepten wie kaloriearmen oder familienfreundlichen Rezepten unterscheiden. Ja, und über unseren Bestellcode, den ihr jetzt im Chat findet oder auch im Nachgang in den Shownotes, bekommt ihr bis zu 120 Euro Rabatt und eine kostenlose Lieferung auf die erste Box. Also klickt euch da gerne mal rein. Ich habe das tatsächlich auch schon, bevor jetzt diese Partnerschaft zustande gekommen ist, öfter genutzt und kann es eigentlich auch empfehlen für jemanden zum Beispiel, der nicht weiß, was er kochen soll oder ja, auch manchmal zu faul ist, einkaufen zu gehen. Das wird, wie gesagt, nach Hause geliefert. Das trifft auch mich schon mal zu. Vor allem bei der WM ja auch. Also viel Zeit zum Kochen ist er bei mir zum Beispiel auch nicht. Also ja, wer es noch nicht hat, klickt euch gerne mal rein. Wie gesagt, Link in den Shownotes oder hier bei Twitch im Chat. Dann gehen wir rein in die Abendsession, denn eine letzte Drittrundenpartie stand noch aus. Boris Kritschmer gegen Gary Anderson. Ja, Gary Anderson gewinnt 4-1. Am Anfang war es ein bisschen schwierig für den Flying Scotsman Moritz, oder? Ich meine, Kritschmer war auch nicht schlecht am Anfang, aber im Endeffekt würde ich dann trotzdem sagen, überzeugende Leistung des Schotten.
Ja, muss jetzt gerade in den Chat einmal noch geben. Klar, das DAZN-Interview mit MVG habe ich auch gesehen. Aber war noch mal das Thema, dass das auch wohl eine ziemlich legendäre Geschichte für einige gewesen ist. Ging mir bei Sport 1 übrigens genauso, aber klar, dieses im Studio vor Ort, das meine ich, da passiert es dir halt nicht, dass irgendwie die Verbindung abbricht, weil jemand den Laptop da hinschieben muss oder so. Aber das mal am Rande. Ich glaube, eigentlich können wir sagen, beide Teams haben ihre Vorzüge und das kann sich jeder rauspicken. Gary Anderson, dann kommen wir darauf zurück, das hat auf jeden Fall seine Vorzüge, wie er zum Ende raus dann das Spiel durchgezogen hat, aber Boris Kretschmer echt diese 161 zum Satzgewinn, die war natürlich echt riesig. Zum 3:2 kriegt auch die Faust von Anderson. War auch, finde ich, einfach ein Spiel, beide spielen ihr Spiel runter. Damit kommt Anderson, glaube ich, dann auch ganz gut klar, weil Kretschmer jetzt auch keiner ist, der extrem das Tempo verlangsamt oder so diese Momente hat, wo er schnell, langsam sonst was spielt, sondern der spielt auch seinen Stiefel runter. Das ist dann noch das, die Art von Tempo, die Anderson dann auch gut kann. Hat ein bisschen Glück im zweiten, habe ich mir auch geschrieben. Also klar, stellt sich da nach 9 Darts 41 und legt dann echt Set-Dart um Set-Dart daneben. Kretschmer bekommt noch insgesamt 2 Darts, um hier ein zweites Leg zu holen, aber nutzt das nicht und dann haben wir diesen riesigen dritten Satz, wo beide echt top spielen, keiner kommt an den Anwurf ran und ab da hat dann Anderson halt echt dieses Match so vor sich hingezogen. 102 im ersten Leg des vierten Satzes war dann der Genickbruch, also er hat da 2-1 geführt, nimmt direkt das Break mit und das ist dann halt dieses Thema, nach dem dritten Satz gibt es keine Pause und dann steht Kretschmer halt da, will sein Anwurfset noch durchbringen, um auf 2-2 zu stellen, aber dir fliegt das direkt um die Ohren und Gary Anderson wieder eine sehr gute Leistung.
Ja, es kommt ja auch was im Chat. Lutz leckt sich bestimmt die Finger wie Boris, wie Big Boris. Das hatten wir gestern hier auch als Thema.
Wahnsinn, ne?
Und auch die Frage hier rein, auch vielleicht generell, in den Chat leckt sich immer von euch regelmäßig die Finger. Elmar meinte, das hätte keinen Einfluss auf besseren Grip. Ich sehe das völlig anders, mache es aber nicht. Also ich habe das ja auch noch nie gemacht. Ich weiß, bin ich ehrlich, finde ich auch nicht so hygienisch. Den Rost, vielleicht dieses Metall vom Dart und alles.
Dann müssen wir Stephen Bunting fragen, ne? Der Spitzenlutscher ist ja eher.
Ja. Ob das besseren Grip gibt, ist auch nicht.
Weiß nicht, also ich finde es halt ganz lustig, weil gerade wenn man mit Leuten schaut, die selten oder gar nicht Dart schauen und die das gar nicht mitbekommen, aber man dann irgendwann den Hinweis gibt, guck mal, was der macht, wenn er die Pfeile raus. Und das ist schon sehr lustig, die Reaktion zu sehen, was so alles passieren kann. Ich meine, wir haben ja auch einen Andy Hamilton mal gesehen, also ist ja das eine so, vorne die Hand zu lecken. Oder
das auch gemacht.
Also Hamilton hat sich ja eigentlich die Hand in den Rachen geschoben, also das war ja gegen Nico Kurz damals auch im Corona, ja. Boah, also schöner Anblick ist was anderes, aber also klar, ich meine, vielleicht ist es ja auch, in manchen Momenten schwitzt du und in manchen nicht. Und wenn du so eine gewisse Grundfeuchtigkeit immer hast, sehe ich das schon. Andere brauchen halt immer trocken und haben deswegen das Tuch, um sich in den schwitzigen Momenten die Hand trocken zu machen. Also, ja. Also ich finde, das sind doch die beiden Stile, die du wählen kannst. Entweder du hast lieber so eine gewisse Grundfeuchtigkeit auf der Hand, hast vielleicht ein bisschen mehr Grip, weil ich glaube, jetzt feuchte Finger und dann noch so ein ganz glattes Barrel, das wird sich echt nicht vertragen. Aber also alles Präferenz. Ich glaube, man braucht jetzt nicht irgendwie so einen Wundergrip aus der Dose, den vielleicht mal ein Whitlock oder ich glaube, John Lowe hat ja auch irgendwie mal sowas verkauft. Das ist dann so der zweifelhaften Ecke zuzurechnen. Aber jeder wie er mag, ne?
Oder Taylor mit seinen Wachsplättchen damals, war ja auch immer,
ja, ne? Oder die vermeintliche Talcum oder so hieß das immer bei Menso, ne? Obwohl es einfach nur ein Kreidestück war oder
Kreide,
so.
Kreide, ja. Ah, gibt schon interessante Sachen, aber bei Kretschmer ist es für mich, glaube ich, fast eher ein Psycho-Ding für den Kopf. Er macht das, glaube ich, gar nicht mehr. Er macht das einfach schon, das ist sein Ablauf so drin, ja, dass es ihm, weiß nicht, ob ihn das überhaupt was bringt, aber er macht das einfach immer so.
Keine Ahnung. Schreibt einer, dass er deswegen aufgehört hat, weil der dritte Dart schon gar keine Spucke mehr spürt.
Er ihm liebt die Spucke, weil das habe ich auch im Forum gelesen, ja.
Naja.
Ja. Interessant. Wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, aber super Diskussion. Danke dafür auch. Wären wir jetzt, glaube ich, nicht drauf gekommen, wenn das wäre chattig gewesen wäre. Deswegen gerne weiter solche Einwände hier mit reinbringen. Ich möchte mal ganz kurz zum sportlichen Verlauf. Du hast ja schon gesagt, 161 auch von Kretschmer zur 1 von Satzführung. Also Bull kann ja auch einfach, ne? Also zweimal hier bei diesem Spiel, aber die sind aber auch sowas von in der Mitte. Und man weiß, glaube ich, jetzt, wie Pascal Rupprecht sich vielleicht immer noch fühlt.
Das wissen wir aber seit dem DAZN-Kommentar. Das ist ja ein bisschen böse.
Aber die stecken ja unfassbar in der Mitte. Sowas von sicher. Das ist schon krank teilweise. Ja. Also das fand ich schon bemerkenswert. Aber Gary hinten raus, dann Satz 3, 112 gespielt und dann 101, 102 ist dann noch fast dreistellig geworden im Average, obwohl er am Anfang halt unter 90 war. Ja. Ich glaube, der brauchte so ein bisschen den Rost von der Weihnachtspause. Den musste er da ablegen. Aber wenn er so spielt, bei dem Draw, den er auch jetzt hat, auch da sprechen wir natürlich gleich über das Achtelfinale noch. Ja. Da sollte man noch mal ein Auge drauf halten. Da Boris Kretschmer, auch zum ersten Mal zu 103 gewesen. hat sich gut verkauft, ne? Also das war schon echt nicht schlecht, nicht schlecht.
Ist ein Spiel, auf den wir auch so ein bisschen, oder habe ich im Vorlauf oft häufiger gesagt, dass wir da auch ein bisschen gewartet haben, dass er häufig gute Leistungen im TV hat, aber dann irgendwie sich mit ein paar verpassten Doppeln ein Spiel verbaut hat oder eben eine Riesenleistung des Gegners bekommt. Ich glaube auch, dass der so langsam noch klettern wird.
Gut, damit war die Runde 3 beendet. Das Achtelfinale stand und wurde dann direkt eröffnet. Und das waren ja zwei Spiele, auf die man sich mega gefreut hatte. Wir haben es gestern ja auch mal durchexerziert: Van Gerwen gegen Bunting, Smith Dobie. Wir waren uns nicht ganz einig, wer durchkommt, aber wir waren uns eigentlich einig, dass es hochklassige Spiele werden, die jetzt nicht mit 4-0 ausgehen. Jetzt haben wir zweimal 4-0. Den schnellen Abend damit tut zwar auch mal ganz gut, aber ich hätte mir auch vom Abend deutlich mehr erhofft, da bin ich ehrlich. Gehen wir erstmal rein in Van Gerwen gegen Bunting. Klaas 4-0, Sätze 3-2, 3-2, 3-1, 3-1. Findest du, dass Bunting die Hosen voll gehabt hat?
Schwierig. Ich glaube schon ein bisschen. Also die Statistik wurde ja auch böserweise vor dem Spiel direkt nochmal eingeblendet. 11 der letzten 12 Meetings mit Van Gerwen verloren. Und hast auch gesehen, der erste Dart ist einfach nicht gut gekommen. Also habe ihn auch nicht so locker empfunden, wenn es um seine Würfe ging. Da war auch immer viel Kopfschütteln, weil er halt auch selber gemerkt hat, ich komme gerade nicht an das Level, was ich in den Vorrunden gezeigt habe. Und hatte auch so irgendwie das Gefühl, dass sein Kopfschütteln, ich habe leider nicht das ganze Spiel drauf geachtet, aber dass ein Kopfschütteln immer bedeutet, dass der letzte Dart noch unter die Triple 20 geht. Also hat zwei drüber geworfen und ist in meinen Augen auch dann ja ein, zwei Momente nicht ruhig geblieben oder auch so hat, finde ich, die hohen Finishes häufig aufgeladen mit sehr viel Druck, hat dann vielleicht nur eine 60 geworfen oder eben auf andere Weise kein Triple bekommen und dann verpasst Van Gerven mal einmal seine Chance und Bunting muss wieder zurück und muss irgendwie nur 110 oder sowas checken und ja, in diesen Momenten separiert sich das dann halt, dass Bunting auch in keinem Satz über 100 spielt. In meinem TV haben wir viel zu oft heute das Wort Average gehört, aber das kann man auch festhalten, dass halt Bunting keinen Satz gehabt hat, wo er mal wirklich zwei Lecks hintereinander weg top gespielt hat und den Druck ausgeübt hat, der ging immer nur von Van Gerven auf seine Seite aus und tja, dann bekommst du auch genau so ein Spiel, was 4-0 ausgeht.
Ja, in der Decide dann keine Chance eigentlich für Bunting, weil Van Gerwen da einfach besser war. Van Gerwen war ready, er wollte Bunting und wenn er sowas ansagt, dann macht er das meistens ja, auch wenn er sich sicher ist, wenn er weiß, dass er gut drauf ist, wenn er weiß, dass er eine gute Form hat. Und jetzt auch die Interviews jetzt, ja, nach dem Spiel Sport1, DAZN, ja, das war ein lockerer Van Gerwen, der weiß, glaube ich, wo er steht, der weiß auch, wie es mit dem Draw aussieht. Der weiß auch, wie die anderen drauf sind. Und Bunting war für mich nicht ready für dieses Spiel. Vielleicht wurde er auch so ein bisschen von den Experten da reingedruckt, jetzt auch auf, klar, aufgrund von guten Leistungen, die natürlich immer irgendwas dann hervorrufen auch. Aber es ist auch nicht das erste Mal, dass er genau in solchen Spielen dann eben nicht performt. Und eigentlich ist es ja genau das, was in den letzten Monaten bei ihm ja auch war. Er hat gut gespielt, teilweise sehr gut gespielt, aber die Ergebnisse hinten raus waren einfach nicht da. Und das war jetzt hier ja auch, mein Achtelfinale bei der WM ist okay. Nichts Schlechtes, aber ja, weiß ich nicht.
Ist schon ein Dauerproblem bei Bunting, haben wir auch im Vorlauf häufig gesagt. Also, mein Flo Hempel wird sich denken, was bringt mir das jetzt alles? Ist halt so, dass es in einem Tag läuft und dem anderen nicht. Aber ja, auch so Moment im Satz 1, glaube ich, da wirft dann 138, ne? Ein Checkout, wo man sagt, komm, das gibt, push dich jetzt nochmal. Aber in den Decidern ist er einfach dann nicht da gewesen. Auch in Satz 2. MVG macht die 180 im Decider. Die kommt nicht vom Bunting. So, und dann bist du halt schon so dabei, dass du diese kleinen Momente hast und nicht nutzen kannst. Klar, auch Players Championship Finals, da einfach vier straight Legs von Van Gerven um die Ohren bekommen, wo man wirklich echt schwer dazwischen kommt. Aber eigentlich hatte ich ihn auch in den ersten beiden Spielen wie ruhig weg, hat sich Zeit genommen, hat dann aber auch performt. Aber scheinbar war hier der Druck schon drauf.
Dann fällt dann eben so eine 120 heute nicht, die ja sonst gegen Flo dann immer gefallen ist, zum Beispiel. Ne?
Auch
Dann diese
immer
Kleinigkeiten.
tief mit dem ersten Dart, muss man sagen. Also,
Ja.
das ist ja meistens ein Zeichen, dass du eben den lockeren Loslasszeitpunkt nicht triffst, weil du jetzt unbedingt den reindrücken willst in die Triple 20. Das kann man schon so sagen.
Dennoch möchte ich nochmal erinnern an die letzte WM. Michael van Gerwen auch da bis zum Finale wirklich sehr, sehr gut unterwegs und da dann eben nicht mehr so performt. Am Ende kommt es wahrscheinlich auf ja, das Finale, Halbfinale vielleicht gegen Humphries, Fragezeichen, an. Ne? Und dann kann er sich auch von diesen Leistungen nichts mehr kaufen. Jetzt hat er bisher noch keinen Satz abgegeben. Das spart natürlich auch Kräfte. Richtig gefordert worden ist er jetzt immer noch nicht. Also, wie er jetzt total unter Druck dann agieren wird. Werden wir vielleicht dann auch nicht im Viertelfinale sehen, wenn man ehrlich ist. Vielleicht dann erst im Halbfinale, vielleicht sogar auch erst im Finale. Ja, Van Gerwen, glaube ich, ist erstmal in einer recht komfortablen Situation, was diese WM angeht.
Zu
Tja.
komfortabel sieht es mir irgendwie aus. Also,
Ja,
ich
auch das
finde, er
kann
ist
ja
so,
sein,
also
genau.
der cruist durch dieses Turnier so und ich meine, er hat ja auch im Interview gesagt, also es sah sehr straight alles aus, aber du musst halt auch da sein in diesen Momenten, in denen er da ist. Das war es auch. Aber klar, da kann er auch mal bei 59 da zum Abschluss geht man in die Doppel-19, seltener Fehler, den man bei ihm so jetzt nicht auf dem Schirm hat. Macht aber direkt den ersten Match da, zack, weg das Ding. So, das sind die Momente, die du mitnehmen musst, die Van Gerwen immer mitnimmt. Und es ist halt die Frage, was passiert, wenn beide mal die 100 spielen, wie wir es vielleicht im nächsten Spiel zu besprechen haben.
Genau, wir machen jetzt noch den Flip zum letzten Spiel. Michael Smith gegen Chris Dobie. Ja, der Weltmeister, er fliegt krachend mit 0 zu 4 aus dem Turnier und irgendwie ist keiner so wirklich überrascht, oder?
Die Frage ist, ist man jetzt überrascht über Michael Smith, überrascht über Chris Dobie? Also, ich meine, am Ende, jetzt muss ich nochmal nach der Punktzahl gucken, beide 102, habe ich das richtig?
Moment, beide bei 100 meine ich auf jeden Fall. Ja,
Ja,
102,47,
ne?
Smith sogar leicht besser. Ja, aber
Ja, also,
marginal.
das ist dann aber auch die Thematik. Smith hat aber keine Momente, bis auf diese eine 140 im letzten Satz, wo er dann aber es wieder nicht schafft, im nächsten Leg es in 15 Darts durchzubringen. Also es fehlten von Smith einfach Momente. Klar ist auch, er hat ja den zweiten Satz ein bisschen verschaukelt. Da ist natürlich der Moment, wo das Match eine andere Richtung nehmen kann. Aber ich finde, dieses Match war komplett alles über Chris Dobie. Also das eine ist, gegen Ross Smith die 180er zu feuern und diesen Average-Wahnsinn zu haben. Und das andere ist, hier, wie jetzt zum Beispiel in Satz 3, diese 100 rauszunehmen, diese 87 rauszunehmen, auch die 62 zum Abschluss, ist absolut symptomatisch für den ganzen Spielverlauf. Chris Dobie kriegt einen Dart auf Doppel, macht ihn. Michael Smith geht bei 91 auf Bull. Also klar ist irgendwie, er steht kurz vorm Aus, will unbedingt sich einen Dart auf Doppel geben. Es gab aber auch mal Zeiten, wo Michael Smith gesagt hat, ich bin Michael Smith, ich treffe doch wohl mit den ersten beiden Darts ein Triple und dann mache ich das. Also geht hier die sichere Route. Und es gehört für mich viel dazu, was Chris Dobie auch über die Premier League-Zeit gesagt hat, einfach so gefestigt zu sein, dass der immer 15 Darts spielen kann, immer mit zwei Darts auf Doppel agieren konnte und hat ja auch häufig den ersten knapp drüber, der zweite geht rein und hat sich nie aus der Ruhe bringen lassen. Brutale, komplette Leistung von Chris Dobie.
Ich finde auch, dass man eher bei Dobie ansetzen kann, weil der überzeugt wirklich. Direkt 130 gecheckt, dann hat Smith halt auch im ersten Satz einen Dart für den Decider, den hat er vergeben. Dann verspielt Smith ein 2 zu 0, checkt da 73 nicht, also Set Darts war dann auch da. Und dann reicht halt Dobie auch ein 18 Darter zum 2 zu 0. Also es ging eigentlich von Anfang an in diese Richtung. Aber hier kommt auch viel, viel aus dem Chat und darauf möchte ich auch eingehen. Bully Boy, zahnlos, kampflos, lustlos, hat das etwas so einfach nur hingenommen. Ganze Saison gespielt, Flasche leer, man hat nie das Gefühl gehabt, dass er zurückkommt. Das kommt hier alles absolut wehrlos, ohne Emotionen. Das sind hier die Beiträge aus dem Chat. Und das habe ich aber auch so empfunden, wenn ich ehrlich bin. Und auch im DAZN-Kommentar hat er mal Elmar und René auch drüber geredet. Dann kommt da jetzt mal eine emotionale Reaktion. Die hätte ich nach der 140 spätestens, dann hätte ich sie erwartet. Hätte nochmal so ein kleiner Turning Point sein können. Aber natürlich auch
Dann
schon spät im Match, ne?
nehmen wir den Sport1-Kommentar an der Stelle auf. Der Robstar hat es genau anders gesehen und hat gesagt, Michael Smith hat sich stark gezeigt, wenn er eben nicht die Emotion hatte, sondern ja, einfach ruhig bei sich geblieben ist. Ich tendiere auch eher zu dir und sage, ich muss irgendwas machen. Also, das sagen wir immer wieder, wenn du zurückliegst, das Spiel läuft so dahin, du musst irgendwas tun, um dich auf Schiene zu bringen. Und das fehlt mir bei einem Gervin Price auch. Also, der hat das dann mal drin, mal aber auch wieder nicht, weiß irgendwie nicht, wie er agieren soll. Und bei Michael Smith hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, du guckst auch dieses Spiel, finde ich, das lief so durch. Also obwohl er 102 spielt, das ist ja nicht, dass Michael Smith hier komplett versagt hätte. Klar, auch ein Luke Humphries hätte mit der Leistung hier 0-4 verloren. Wäre in diesem Spiel wahrscheinlich nicht passiert, aber du wusstest einfach das ganze Spiel über, dass Michael Smith hier irgendwie zumindest nicht selbst in das Spiel reinfinden wird.
Ja, schwierig. Ich finde, dass es am Anfang halt auch nicht die Situation gegeben hat. Und gestern war ich ja absolut der Meinung, das bin ich auch einen Tag später immer noch, dass Luke Humphries eben durch diese Emotionalität, die da eben von den Fans kam, nicht von ihm selbst, dann später natürlich schon, reingekommen ist. Mhm. Und ohne diese Emotionalität hätte er das aus meiner Sicht nicht gewonnen, weil er einfach für sich selbst nichts angeboten hat, woran er sich hochziehen konnte. Bei Smith war es ja eigentlich heute auch so. Woran hätte er sich hochziehen sollen? Es lief ja eigentlich vom Scoring her okay, es war gar nicht so verkehrt, ne? Aber sein Timing war halt überhaupt nicht da und die Checks, diese Ein-Dart-Dinger dann auf Doppel 73 nicht, dann hier mal da nicht und da nicht, die hingen einfach nicht. Und bei Dover war es immer wieder der letzte Dart.
Mhm.
Und dann eben die 140 war eigentlich für mich der einzige Moment, wo man hätte sagen können, okay, da hätte was raus entstehen können, weil da stand Dober 24 und dann gibt das Break direkt wieder her und Dober hat dann noch stark 162 zum Match. Also wie gesagt, Dobie kann man da einfach nur loben. Aber Smith, ja, es ist einfach nur der Haken jetzt hinter dieser ganzen Saison gefühlt, wo es die letzten Wochen eigentlich genau daraus hinausgelaufen ist, dass er früh bei der WM scheitert.
Ich dachte, bei Humphries ist mir gestern noch so eine Aussage hingeblieben, dass er selbst auch gesagt hat, ich hatte nicht das Gefühl, ich würde in dieses Match kommen, aber er ist trotzdem ruhig geblieben und hat sich eine Sache gesagt, ey, du bist ja nicht Nummer 3 der Welt, weil du nichts kannst. Oder, eigentlich hat er sich selber nicht den Druck gemacht, aber sich selbst gesagt, ich bin die Nummer 3 und als Nummer 3 zeichnet mich aus, dass ich auch in solchen Momenten mal bestehe, dass ich ruhig bleibe und dass ich jetzt zeige, dass ich mich in so ein Spiel reinkämpfen kann. Und das ist für mich eigentlich auch der Ansatzpunkt eines Topspielers, zu wissen, ich werde noch besser in diesem Spiel. Nur ist es vielleicht leichter, das gegen einen Ricardo zu tun, der auch, finde ich, dann zum Ende hin, klar, ein paar Probleme hatte, irgendwie nicht mehr diese großen Aufnahmen dabei hatte, als wenn du einen Chris Dobie hast, der dir jedes Mal, wo du das Gefühl hast, ich könnte jetzt vielleicht mal so eine Situation nutzen, direkt dir wieder einen Schuss vor den Bug gibt, aber dafür hat, wir haben es jetzt rauf und runter analysiert, Michael Smith auch nicht genug angeboten. Körpersprache technisch, und einfach in den falschen Momenten vielleicht auch die Triple getroffen, die er in einem engen Leck mal gebraucht hätte.
Kommt viel rein in den Chat. Vielleicht haben wir noch mal ein, zwei Sachen, die wir mit reinnehmen können. Bin gespannt, was das jetzt mit Smith macht. Fängt er sich nun oder lässt er sich weitergehen? Sicher eine berechtigte Frage. Was macht Michael Smith jetzt aus dieser WM? Vielleicht fällt ja auch so eine Last irgendwie auch von ihm ab. Von diesem Weltmeister sein, von diesem ganzen Medientrummel.
Hatten wir das bei Peter Wright? Auch mal ein Jahr, meine ich, ne? Wo war nach dem, oder war das nach seinem ersten Weltmeistertitel, wo man so sich gefragt hat, oder auch bei Rob Cross, der 2019 erst das Matchplay wieder gewinnt und auch so ein Jahr hat, wo man nicht wusste, wo er steht. Ich glaube schon, du lädst das mit einer Menge Druck auf, erlebst das alles und nun stehst du auf dieser Spitze und jetzt hast du ja eigentlich alles erreicht. Also was gibt dir den Antrieb, es weiter zu tun? Du kannst noch ein paar Wochen einfach deinen Lauf oder deine Welle reiten. Aber ich finde, da merkst du auch, wie hoch eine Leistung von einem Phil Taylor, wie hoch eine Leistung von einem Van Gerven einfach anzurechnen ist, die das über Jahre hinweg durchziehen. Immer wieder für jedes Turnier sich vorzunehmen, ich werde das Ding gewinnen. Und das ist ein Akt, der eben nur ganz, ganz wenigen großen Vorbehalten ist. Bei Smith ist die Antwort natürlich noch nicht gegeben, aber ist vielleicht gar nicht schlecht, dass es jetzt einfach der Titel erstmal wem anders gehört und Smith wieder so ein bisschen in der Position des Angreifers ist, aber auch weiß, ich kann diese Titel gewinnen.
Nehmen wir die Frage hier noch mit rein. Die WM ist großes Favoritensterben. Mittlerweile ist der Abstand zu sehr guten Spielern wie und Humphries und MVG dennoch deutlich, oder wie seht ihr das? Ich habe mir da auch schon, vielleicht fange ich nochmal an, ich habe mir da auch schon Gedanken gemacht, schon während ich in London war, wie ich das Ganze eigentlich sehe. Wir sagen immer, die Qualität wird immer breiter und so weiter. Aber es sind doch trotzdem irgendwie, wir reden trotzdem im Endeffekt über dieselben Spieler, aber wir reden jetzt auch über Leute wie Dobie zum Beispiel, die eben, ja, durch so eine Premier League-Saison einfach auch oft in der Lage sind, solche Spiele zu gewinnen. Also vor allen Dingen auch mit diesen Distanzen. Ne? Wir reden jetzt ja nicht von Best of 11 Legs, was mal passieren kann. Mir geht es ja auch wirklich um vier Gewinnsätze, die man holen muss. Ich finde schon, dass solche Spieler, weil sie eben durch die European Tour auch viel Bühnenerfahrung holen können, was in der Vergangenheit eben nicht der Fall war, einfach gefährlicher geworden sind. Und bei einigen wie Van Gerven, vielleicht jetzt auch bei Smith, vielleicht ist der Hunger dann eben mal nicht so da und dann sind sie einfach verwundbar. Aber dennoch gibt es für mich immer noch so, ja, die Top 4, 5, die, wenn sie wirklich drauf sind, dass sie immer noch besser sind als der Rest. Aber diese A-Games kommen immer seltener. Das kann auch mit Überspieltheit am Kalender liegen, da gibt es viele Gründe. Vielleicht dann noch was von dir dazu.
Ich glaube auch, dass also man sich die Spitze mal so vor 6, 7 Jahren anguckt, oder ich referenziere mal die Premier League-Saison 2016, wo wir eben nicht nur diese Rekord-Averages von Van Gerven gesehen haben, sondern wenn man die brutale Qualität sieht, die da Abend für Abend gespielt wurde, wie oft da was jenseits der 105 und 110 teilweise dabei war. Also ich finde schon, dass die Spitze auch in großen Momenten, also gar nicht mehr so weit entfernt ist, als oder halt nicht mehr so stark ist. Wir haben einfach diese etwas flachere Hierarchie, aber es zeigt halt auch, dass trotzdem eine Menge Druck gerade bei so einer WM drauf ist. Ich finde, das hebt jetzt das Turnier auch so ein bisschen ab. Du schlägst halt einen Michael van Gerven nicht mal eben im WM-Achtelfinale. Das macht was mit einem und ich finde, da ist genau das richtig, was du ansprichst, dass manche Spieler halt einfach dieses Siegergefühl kennen, das von Bühnenspielen wie der European Tour, aber insbesondere auch den Majors, die dann so jetzt im Vorlauf kommen, die das einfach mitnehmen. Auch so ein Luke Humphries, dass er dieses Spiel überhaupt gewinnen kann, das hängt tot über den Zaun. Aber das ist schon etwas, was dann eine gewisse Elite auszeichnet. Das werden wir aber, glaube ich, immer wieder sehen. Also ich glaube, die Möglichkeiten, dass ein Average noch immer höher steigen wird, ich glaube, wir sehen die Breite, die wächst, aber ich sehe nicht, dass wir irgendwann eine Elite von 10, 16 Spielern haben, die sich Woche für Woche 110 plus um die Ohren hauen. Das liegt einfach an diesem vollen Kalender. Das liegt daran, dass so viel Druck drauf ist. Und also ich glaube nicht, dass der Dartsport noch in ungeahnte Höhen dieser Qualität geht. Du wirst immer diese Momente wie 9-Darter haben. Wie viele 9-Darter sehen wir mittlerweile? Weil alles auf diese Perfektion ausgerichtet ist. Ratajski, wo halt alles in die 1,5 sonst wohin geht, das wird es auch immer mehr geben, finde ich. Und es geht nur noch darum, wer kann diesen Druck einfach handeln.
Ja, spannende Diskussion, auch die, wie gesagt, im Chat hier sehr viel hin und her geht. Diskutiert gerne weiter fleißig unter euch auch. Wir küren jetzt noch den Spieler des Tages und das Match des Tages, um diesen Tag, den Freitag, abzuschließen. Finde ich es gar nicht so einfach. Fangen wir an mit dem Spieler des Tages, Boris. Was wäre dein Vorschlag da?
Ich glaube, es ist kein schwerer Take, Chris Doby zu nennen. Also einfach dafür, dass es eine komplette Leistung war. Das muss man einfach so sagen. Ich sehe, glaube, da darf ich jetzt vorweggreifen, weil wir noch nicht bei den Achtelfinals morgen sind. Aber ich sehe auch echt einen schönen Neunsatz-Krimi mit Rob Cross, der dann gerne nicht 5-0 ausgehen darf, wie wir es heute gesehen haben. Aber ist für mich definitiv der Play of the Day.
Ja, ist naheliegend. Van Gerven kann man natürlich auch einwerfen, weil auch sehr souverän, auch stark. Anderson, ja, da ist der Gegner mir eigentlich nicht gut genug, obwohl er wirklich nicht schlecht gespielt hat, nichts gegen Boris Kretschmer. Aber da reden wir auch schon eine Runde vorher. Barney kommt nicht in die Tüte, Clayton auch nicht und Hatter auch nicht. Ich glaube, dann läuft es wahrscheinlich viel auf Doby hinaus. Beim Match des Tages ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Jetzt, wir hatten jetzt kein übelst enges Ding. Hatter von Peer ging zwar über die volle Distanz, aber war irgendwie nicht so. So ganz eng dann irgendwie doch und der Rest war ziemlich deutlich.
Ich würde schon
Das
auf Vetter van Peer gehen, also, aber
ja, das
war
habe ich aber
irgendwie
nicht
ein Tag, der
mitgenommen
so
irgendwie.
durchgelaufen. Ja, ich weiß, was du meinst. Also, ich glaube auch, weil der Rhythmus da so ein bisschen anders war, aber ja, doch, ich würde auf jeden Fall drauf gehen, aber der Rest lief halt so durch.
Finde ich das Spiel nicht gut genug, um das irgendwie zu küren. Aber mir
Tja,
fällt auch
dann
nicht
viel
ganz.
Spaß bei den anderen.
Ich fand Kitzmer Anderson eigentlich unterhaltsam.
Ja, auf jeden Fall.
Irgendwie. Fand ich unterhaltsam. Hatte ich jetzt vielleicht gar nicht so erwartet, dass er auch viel drin war, so vom Niveau her. Kitzmer war er halt immer lange Zeit da. Deswegen hat der Gary auch so ein bisschen angetrieben. Aber es gab schon mal Tage, da gab es mehr Auswahl, da konnte man sich entscheiden. Und heute ist so ein Tag, da will man fast gar nicht so wirklich da. Naja, macht selber draus, könnt eure eigenen Awards hier heute.
Dass das von dir kommt, kürt eure eigenen Awards. Ich bin
ja, schon raus. Ne? Ich habe ja schon in der Form gehört, wo nicht mit dabei war, dass das hier auf die leichte Schulter genommen worden ist. Ja, müssen wir es überhaupt machen? Und, ja, dann nenne ich halt einen. Das nehmen wir schon ernst. Das nehmen wir ernst. Immer zur WM. Das gehört sich so bei uns. Okay. Letzter Darttag 2023. Über den reden wir jetzt noch. Zwei Sessions haben wir noch. In 2023, danach ist das Jahr Dart-technisch vorbei und wir suchen noch 6 weitere Viertelfinalisten. Los geht's am Nachmittag. Scott Williams gegen Damon Hatter. Williams, einer der beiden noch verbliebenen Ungesetzten bei diesem Turnier. Eine Riesenchance für beide, oder?
Also natürlich ist die Chance an sich bei Damon Hatter, was die Favoritenrolle betrifft, und wir sind aber wieder bei so einem Moment, das erinnert mich so ein bisschen an Ryan Joyce, Players Championship Finals, dass Hatter vor einem Spiel steht, wo er noch nie in einem Turnier gestanden hat und auch weiß, ich muss dieses Spiel eigentlich gewinnen. Und ich bin gespannt. Also ich weiß nicht, wie sehr Scott Williams die Fans diesmal animiert kriegt oder ob es ihm die Deutschen, die dann vor Ort sind, noch böse sind. Aber ich sehe Hatter schon vorne. Ich sehe ihn gefestigt in diesem TV-Jahr. Aber ich vertraue der Nase auch nicht ganz.
Ja, ich hatte ja heute auch schon kurz befürchten, dass es Amy wegschmeißt, ne? So ein bisschen Bottlejob da macht. Hat er für dich vielleicht auch Chancen auf die Premier League, wenn man so ein bisschen schon weiter spielt? Klar. Als Nicht-Engländer. Ist da, ne? Ich finde auch. Aber trotzdem finde ich, ist er kein Premier League-Spieler. Aber ja, das können wir nochmal anders diskutieren. Das wird vielleicht jetzt zu weit.
Dafür muss er vielleicht hoffen, dass Cross rausgeht, weil man will ja auch nicht zu viele Slow Players in die Premier League lassen, wahrscheinlich.
Ja, also ich eher Cross als Hatter bisher. Auch wenn jetzt Cross rausgeht und Hatter weiterkommt, glaube ich, reicht das noch nicht. Halbfinale, dann ist es anders. Aber Da sehe ich ihn dann auch nicht. Aber gut, das wäre dann schon eine Runde weiter. Devil Gurney gegen Dave Chisnell. Boah, finde ich auch schwierig. Da lege ich das gerne mal vor. Für mich hat Cheesy das bessere A-Game. Wenn wir darüber reden. Gurney gefällt mir aber bei dieser WM, was Kampfgeist angeht. Diese neuen Darts scheinen ja auch ganz gut zu stecken, so für ihn. Ich sehe aber Chisnell vorne. Weil das Bauchgefühl mir das so sagt. Aber er hat mich jetzt auch noch nicht ganz mitgenommen. Auch gegen Gaga war es jetzt ja nicht so, dass er da alles von den Sternen gespielt hat.
Ja, also ich sehe bei Gurney auch Sachen, die mir sehr gut gefallen. Diesen Abschluss gegen Beaton, auch die letzten beiden Sets gegen Evans, das Match auf seine Seite gerissen. Aber wenn ich an die Frühphase des Evans-Matches denke, dann sehe ich genau die Leistung, die ich davor prophezeit habe, dass irgendwie sowas Anfang 90 kommt und Gurney dann absolut verwundbar ist. Und dann wird Gurney den gleichen Tod sterben wie Gaga Clemens. Dann ist Chizzy auch mit seinem Standard, den er so durchspielen kann, wenn er jetzt eben nicht dieses ich spiele 115 und danach spiele ich 85 Modus drin hat, dann spielt Chizzy mit seinem Grundniveau besser. Ich trau Gurney nicht ganz über den Weg, auch wenn ich da große Momente sehe. War es letztes Jahr gegen Rob Cross auch oder davor das Jahr, wo dann Cross im Decider oder im letzten Leck die 170 checkt. Könnte mir auch vorstellen, dass es echt so ein Siebensatz-Ding wird. Ja. Aber dann würde ich also auch auf Gurney gehen.
Ja, also aber Gurney muss Chizzy, glaube ich, früher erwischen. Da bleibe ich auch bei. Chizzy ist am Anfang vom Matches immer verwundbar eigentlich. Es sei denn, der fährt dann so drüber wie damals gegen Van Gerven. Kommt aber sehr, sehr selten vor. Dann hat er eine Chance. Wenn Chizzy aber 2-0 führt, glaube ich, dann ist das Ding durch. Das,
einfach da um den Hot Take hier zu haben, muss ich Gurney dann nehmen, dann kann ich morgen nämlich sagen, ob ich Quatsch erzählt habe.
Bei Cross gegen Clayton bin ich mir ein bisschen sicherer. Da hast du, glaube ich, auch schon durchlauten lassen, dass du da Cross vorne siehst. Ich finde, Clayton müsste zu viel draufpacken, weil er mir heute nicht einen Ansatz bewiesen hat, dass er das eigentlich im Tank hat. Und Cross wirkt für mich jetzt auch mit dem Dachaf-Spiel durchaus stabil.
Ich glaube, dass Cross sich gut in diese WM jetzt reingearbeitet hat. Also haben ja auch einige geschrieben, dass nach der WM 2018 bei ihm auch nicht mehr viel bei Weltmeisterschaften los war. Aber ich glaube jetzt gerade, als er so abgeänstet war gegen de Graaf und da nochmal echt Level draufpacken konnte, das sehe ich bei Clayton auch nicht. Also ich sehe bei Clayton nicht so einen Satz, wo er Crossweg dominiert. Kann mal kurz in ein paar Momenten klappen. Clayton kann auch mal ein großes Bullfinish wieder rausnehmen. Bei mir fehlt wie dir die Fantasie dafür.
Dann in den Abend. Brandon Dolan gegen Gary Anderson. Die Bilanz habe ich mir nochmal angeschaut extra, weil ich mal gucken wollte, wie kommt Gary eigentlich mit Dolan klar. Ist nahezu ausgeglichen. Man muss aber sagen, dass Dolan früher langsamer war. Er spielt ja mittlerweile gar nicht mehr so langsam. Es ist eigentlich eher so das zum Board gehen. Ne? Der Wurfstil an sich ist ja gar nicht mehr so langsam. Da hat er ein bisschen was draufgepackt an Tempo. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass Gary den Price hier macht. Dafür ist er bisher zu stabil. Und ein 100er Average, wenn Gary den spielt, glaube ich nicht, dass Dolan den matchen kann.
Ich erinnere mich jetzt aber auch an so ein
Gilding-Spiel. Er gewinnt jetzt zum dritten Mal. Das hattest du auch nochmal, das haben wir gestern vergessen. Aber heute nochmal nachholen, sorry. Er sei denn, Dolan gewinnt, schafft es zum dritten Mal jetzt, dass er gewinnt, obwohl er weniger Legs holt als der Gegner.
Stimmt, ja. Also sein Leg-Score minus 3, aber tja, es ist irrelevant, wenn die engen Sets gewinnen. Ich glaube, das könnte ihm auch in diesem Spiel helfen. Also Dolan hat immer so einen 15-Dart-Time-Decider im Köcher. So bei eigenem Anwurf straight das Ding runterspielen. Das hilft ihm durch diese WM. Ich sehe auch Gary absolut gefestigt. Aber wir haben auch so ein Gilding-Spiel schon mal gesehen beim Grand Prix. Aber dafür müsste Dolan wahrscheinlich noch langsamer unterwegs sein. Tja. Also ich würde mir auch wünschen, dass wir Gary hier weitersehen. Auch wenn Dolans Lauf mega cool ist bislang.
Das hat man gestern auch noch, Brandon Dolan, ne? Das hat man mit uns gestern mal gesagt, dass man doch bitte das A nicht verschluckt.
Dolan. Der sagte auch, dass man Turm sagen muss. Naja, der Turm.
Okay, dann glaube ich das Spiel, bei dem sich die meisten in die Finger lecken, was man zum Kritschmann-Match nochmal den Bogen zu machen. Raymond van Barneveld gegen Luke Littler. Es liegen schlappe 40 Jahre zwischen den beiden. Barney ist 40 Jahre älter als Luke Littler. Das ist eigentlich auch fast, glaube ich, nur fast im Dart möglich, dass bei einer WM so ein Unterschied zwischen zwei Spielern, was die Jahre angeht, besteht. 40 Jahre, das ist ja wirklich ein halbes Leben, sag ich mal. Ist es ja wirklich. Tja. Hier ist schon viel los im Chat, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Wie siehst du es? Wer setzt sich durch?
Ich will die Frage direkt zurückschieben, ne? Also, weil.
Ja, ich habe eine klare Meinung.
Okay, dann glaube ich, dass die klare Meinung auf Littler geht. Aber ja. Barney, der auch über das Tempo gesprochen hat, ich glaube nicht, dass das zu einem Faktor wird in diesem Spiel. Die werden beide ihr Spiel durchspielen und gut ist. Also. Hat er ja Kevin im Interview so ein bisschen am Ende angedeutet, ob das eine Entscheidung sein könnte, dass Littler ein bisschen gemäßigter spielt, weil Barney damit nicht klarkommt, glaube ich nicht dran. Also die werden beide versuchen, ihr Ding durchzuziehen. Und ja, wenn man das, was man bis jetzt sieht oder gesehen hat, nochmal vor Augen nimmt, dann ist das, wenn Littler sein Spiel durchzieht, besser. Aber ich weiß nicht, ob er das, also auch ein zweites Spiel am Abend und ob ihn das nicht doch jetzt mal packt, diese Situation. Klar, der spielt ohne Druck, der ist an sich befreit, aber es waren Momente da, wo es auch anders laufen kann. Ich würde es ihm wünschen, dass er nochmal genauso spielt.
Es ist jetzt der erste große Gegner, sage ich mal, für Luke Littler. Vom Namen her. Andrew Gilding, okay. Mike Campbell, okay, ja. In der ersten Runde hat er gewonnen gegen Christian Kiss. Sind keine schlechten Spieler, aber das sind halt Namen, die hat er auch schon gesehen mit seinen 16 Jahren, muss man ja fast so sagen. Barney ist bei der WM zu spielen im Achtelfinale, das ist eine andere Nummer, definitiv. Aber ich finde, damit Barney das gewinnt, müssen mehrere Faktoren reinkommen. A, Littler muss sehr, sehr großen Respekt haben. Also Respekt in dem Sinne, dass er vielleicht sogar sich in die Hosen macht vor Barney. B, Barney muss besser spielen, weil ich finde, 89 wird niemals reichen, auch gegen Littlers B-Game nicht. Und Littler muss ihm auch ein bisschen entgegenkommen in seiner Leistung. Das sind für mich drei Faktoren, die passieren müssen, damit Littler dieses Spiel nicht gewinnt. Und deswegen bin ich eher bei Littler. Also, Da können wir auch morgen Abend sitzen und sagen, ja, Barney, Erfahrung gewinnt gegen jugendliche Unbekümmertheit. Ich glaube, da sind jetzt nicht dran.
Also spontanes Bauchgefühl wäre auch Littler, aber das ist jetzt natürlich auch ein bisschen geschädigt von dem Barney-Spiel heute. Also wir wollen sehen.
Aber dieses Spiel an sich ist geil. Also dieser
Ja,
Generationenvergleich. Ich bin
mega.
froh, dass es nicht Jim Williams geworden ist. Nichts gegen Jim Williams. Aber das wollte ich unbedingt sehen, weil da steckt so viel drin. Das werden sie auch so hypen. Sowohl in den Niederlanden als auch in England. Man, Hiddler wird eh gehypt wie bis zum letzten Anschlag. Er hat gesagt, Gary Anderson hat, glaube ich, gesagt: Ey, lass den Jungen doch einfach mal in Ruhe. Ihr habt mich jetzt während der WM total in Ruhe gelassen und der Junge musste Zoom-Calls, keine Ahnung, was alles machen. Aber er kommt fast gar nicht mehr zum Dartspielen. Wenn die Binder da angeht, ja. Ich freue mich auf dieses Spiel am meisten, da bin ich ehrlich.
Ja, ich bin auch ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Also, das kann ich jetzt mal kurz hier raushauen. Mein Bruder ist morgen Abend vor Ort und ich hätte theoretisch die Möglichkeit gehabt, aber war mir jetzt ein bisschen zu viel. Oder ich wollte natürlich den Podcast machen, ist ja klar.
Ja, so.
Aber das ist schon geil. Einmal dieses Generationenduell. Anderson ist sein Lieblingsspieler. Den auch nochmal auf der WM-Bühne zu sehen. Man weiß ja immer nie, wie lange es noch hält. Und dann kriegst du auch noch vielleicht den zukünftigen Weltmeister im Spiel danach. Aber ich
Oh.
weiß nicht, ob das noch so viele glauben.
Ja, viel Spaß schon mal an deinem Bruder. Natürlich mega geil. Wusste ich auch nicht. Kevin ist ja auch noch vor Ort. Für uns kann er sich da auch mal eine Stimme einfangen. Und ein Spiel, genau. Du hast gerade gesagt, so ein bisschen angeteasert, den möglichen Weltmeister. Joe Cullen, das musst du jetzt aber erklären.
Ja, ich habe die Analogie noch von Michael Smith aus dem letzten Jahr mit dem
Ja.
Schindler-Spiel, Humphries jetzt das Pietrzko-Spiel, aber ich weiß nicht, ob Humphries das jetzt wirklich komplett beruhigt, dass er das Ende so durchspielen konnte, aber er hat natürlich auch viel aus dieser abgebrochenen Spitze gemacht und dass er jetzt wieder zu seinen Darts zurückkehrt und so. Joe Cullen hat uns in diesem Jahr nicht genug angeboten, dass man sagt, ich hätte den jetzt groß auf der Rechnung. Also das ist ja so ein bisschen auch, ich finde, ähnlich wie bei Clayton gegen Cross. Ne, kann Clayton so viel draufpacken, um Cross gefährlich zu werden? Kann Cullen jetzt nochmal einen Tacken draufpacken, um einem Humphries gefährlich zu werden, der, glaube ich, mit Cullen sehr viel besser klarkommen wird? Und auch, also ich glaube schon, dass ihm das jetzt wichtig war, dass er, wie ich auch vor der WM gesagt habe, mal Sand im Getriebe hatte, aber durchgekommen ist und sich daran erinnert hat, was für ein guter Spieler er ist. Und ich glaube, beide werden ein bisschen Druck spüren, aber Humphries wird das Ding machen.
5-5, die Bilanz der beiden. Ausgeglichen. Tempo kommt Humphries entgegen. Gut, Ricardo ist es ja auch nicht langsam, aber Lokal ist noch ein bisschen schneller. Denke ich, das kommt Luke entgegen. Und eben dieser 28. Dezember, dieses ominöse Datum. Vielleicht wird das wieder Historie mit sich bringen. Ich glaube auch, dass es eher der Kickstart war, anstatt dass jetzt Humphries fällt. Dafür war Cullen bisher auch einfach nicht so gut oder nicht gut genug. Ja, ich glaube, dass das für Humphries dann auch ganz gut läuft. Was die WM, was den Draw angeht, er hat jetzt dieses Spiel überstanden. Aber er ist uns allen noch was schuldig. Und ich denke, er will es auch allen zeigen in dem Spiel. Und ich glaube, er macht's. Ich glaube auch, er macht's. Also er gewinnt dieses Spiel und das nächste auch. Und das andere darüber ist eigentlich auch für mich schon relativ klar. Ich habe schon eigentlich so mein Halbfinale-Line-up schon so ein bisschen im Kopf, ob es dann auch da wirklich dazu kommt. Wird man
Das
sehen,
warten
aber.
alle ab.
Bin trotzdem bei Humphries van Gerven, das Halbfinale. Und oben, da bin ich eigentlich bei Anderson und ja, dann vielleicht doch. Mal
Zweifel
gucken.
Doby an deiner
Ja,
Stelle,
genau.
würde ich vermuten.
Ja, was wäre denn so,
Ich
Stand
muss bei
jetzt?
Cross bleiben, aber das kann ja morgen schon schief gehen. Mal gucken.
Ja, ich hätte Cross vor der WM auch ins Halbfinale getippt und auch in die Premier League getippt. Da könnte ich auch mit leben. Zumindest hätte man eine Sache richtig, war Price, mein WM-Tipp. Ist ja nicht immer aktuell, da war ich gestern dann noch ziemlich überrascht. Ja gut, Umfrage heute für diese Folge, ganz plakativ. Welche Generation setzt sich durch? Die jüngere in Form von Luke Littler oder die ältere in Form von Raymond van Barneveld? Gerne bei Spotify da wieder eure Stimme anklicken und abgeben. Dann reden wir morgen hier dann. Zum letzten Mal in 2023 bei Shortleg, dem Daten.de-Podcast, präsentiert von Bulls, über die restlichen Achtelfinals. Es wird eine traditionelle Folge sein. Vielleicht auch schon mal verraten für diejenigen, die ja schon länger mit rein sind in den letzten Jahren, die wissen wahrscheinlich, was damit gemeint ist. Mehr verraten wir noch nicht. Ihr werdet es dann hoffentlich nicht hören. hoffentlich hören. Wenn wir dann wieder live sind morgen hier bei Twitch. Danke für die sehr ansprechende Runde heute. Hier war ja einiges los im Chat. Freut uns sehr. Wollen wir gar nicht alles mit cool, einbringen. Ja. Aber das hat großen, großen Spaß gemacht. Hat zur tollen Diskussion geführt. Und gerne so weiter für die restliche WM. Wie gesagt, eine Folge in 2023 haben wir ja noch. Und ja, nach dem letzten Dart, kurz nach dem letzten Dart, dann sind wir hier dann auch wieder live bei Shortleg. In dem Sinne für heute. Machen wir den Deckel drauf, habt ihr jetzt so eingeführt, dann sage ich es heute einfach auch. Und dann hören wir uns morgen wieder. Gute Nacht und bis dann. Ciao.
Ciao.